Eine Frau in einer ausweglosen Lage. Jesus in der Klemme. Die Zuhörenden schockiert. So stelle ich mir die Situation im Tempel vor. Jesus lehrt, der Zulauf ist enorm, denn sie wollen ihn alle hören, diesen Wanderprediger. Wie er die Schrift auslegt, fasziniert sie. Da ist nichts von Moral und Enge. Da ist Weite und Freiheit, aber auch Klarheit. Da kann man leben und glauben. Und dann ändert sich diese wohltuende Atmosphäre schlagartig. Eine Frau wird herbeigeschleppt. Brutalität, Gewalt, unlautere Absichten bestimmen plötzlich alles. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt hier auf dem Frauentag, sind in einer guten Stimmung, berührt von der Liebe Gottes und plötzlich ein ganz anderes Szenario. Gewalt, Brutalität, Beschämung. Sie ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Eine Frau wird vorgeführt, öffentlich beschämt, als Objekt benutzt, um Jesus eine Falle zu stellen. Ging es um ethische Fragen, ums Gesetz, dann fehlen da erstens die Zeugen und zweitens der Mann. Denn Ehebruch begeht man nicht alleine, das weiß auch die Tora. Und sieht für beide die Steinigung vor. Und überhaupt, was heißt schon Ehebruch? Im Griechischen steht da, es wurde Ehebruch mit ihr begangen. Das schließt auch eine Vergewaltigung nicht aus. Wir wissen nicht, ob die Frau ein willenloses Opfer war oder nicht, aber darum geht es den Pharisäern nicht. Es geht um Macht und Kontrolle und darum, diesen unbequemen Jesus aus dem Weg zu schaffen. Die Türen, die hier offen stehen, führen nicht in gute Räume. Sie führen in die Abgründe des Menschseins. Die Männer schrecken nicht zurück, Lindjustiz im heiligen Bereich des Tempels zu üben. Aus dem Ort des Schutzes und der Heiligkeit wird ein Ort des Entsetzens, ungute Energie, zerstörerische Dynamik. Kein Raum mehr zum Leben, kein Raum mehr zum Atmen, kein Raum mehr zum Sein. Und Jesus massiv in der Zwickmühle. Er hat nur die Wahl zwischen zwei schlechten Alternativen. Stimmt er dem Gebot von Mose zu, muss die Frau sterben. Stellt er sich gegen Mose und die Propheten, bedeutet es sein Ende. Was wird er tun? Wie sich entscheiden? Es ist eigentlich klar, es gibt nur Verlierer. Kein Raum für Liebe, kein Raum für Barmherzigkeit, kein Raum für Gott. Und dann tut Jesus das Unerwartete. Nichts. Er, der Sitzende, beugt sich nach vorne, schaut nach unten, während alle Blicke vermutlich auf ihm ruhen. Er geht aus der Schusslinie, taucht unter der Angriffswelle weg, schafft sich Raum, schaut auf die Erde, wendet sich dem Boden zu, auf dem sie alle stehen. Es ist der Boden des Tempelbezirks, heiliger Boden. Und mit seinem Schweigen, mit seinem Nichtstun, öffnet Jesus wieder diesen heiligen Raum. Er schreibt in den Staub. Er wendet ihre Aufmerksamkeit von den harten Steinen der Anklage zum staubig leichten Sand. Buchstaben, Worte, die der Wind verwehen und Füße zertrampeln werden. Kein Gesetz, das in Stein gemeißelt ist. Nichts Endgültiges. Vergänglich wie Staub, von dem wir alle genommen sind. Jesus führt die Menschen in die Stille, zu dem, was ist, zu sich selbst, zu Gott. Und mit der Stille kommt die Unruhe, das Unbehagen. Einige murmeln, andere drängen. Na, was ist jetzt? Sag schon! Was ist los? Was sollen wir tun mit dieser Frau? Jesus beugt sich von der Erde hoch. Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und er beugt sich wieder, taucht ab, schreibt in den Sand. Er, der Niedrigste, alle stehen. Er sitzt, den Blick in den Staub. Er lässt Worte wirken, schafft Raum, Raum zur Selbsterkenntnis. Raum zur Besinnung, Raum für Tatsachen. Und es wirkt. Wie ein Aikido-Kämpfer wendet Jesus die Angriffsenergie zurück zu dem, der sie ausgeschickt hat. Gewaltlos wendet er das Schicksal der Frau und seines auch. Die Männer wenden sich ab. Sie erkennen ihre Schuld. Sie erkennen ihre Doppelmoral. Bestenfalls erkennen sie, dass sie andere als Objekt benutzen. Ihre Lieblosigkeit, ihre Gottferne, ihre Sünde. Die Lebenserfahrenen gehen zuerst. Dann die anderen. Dann das Volk. Und Jesus schaut nicht, ah, wer geht denn da? Er beschämt sie nicht, er lässt ihnen Raum zur Umkehr. Er bleibt bei sich, in seiner Mitte, auf dem leeren Tempelplatz sitzt er im Staub gebeugt. Er richtet sich auf. Vor ihm steht nur noch die Frau. Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Fragt es sie. Und endlich findet sie wieder ihre Stimme. Sie kann nur zwei Worte stammeln. Nein, Herr. Es ist niemand mehr da, der sie zum Objekt macht. Nur einer ist da und sieht sie. Einer ist da und schafft Liebesraum. Einer ist da, der Türen geöffnet hat, wo alles verloren schien. Er weiß, was sie getan hat. Er weiß, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Aber er verurteilt nicht. Dieser eine ist genug, mehr als genug. Er schenkt ihr Leben, er schenkt ihr Ansehen, alles ist gewendet. Die Tür ist offen zum Liebesraum Gottes, zum Heiligsten. Die Tür steht offen. Tritt ein in den Liebesraum Gottes. Zum Thema für diesen Tag. Und wir hoffen und wünschen, dass sie was von diesem Liebesraum erfahren haben. Eine Auszeit vielleicht vom Alltag. Ein Aufatmen von Anklagen. Eine Zeit der Erfrischung. Der Begegnung mit Gott. Und dann gibt's da den Alltag. Ich weiß nicht, wie ihr Alltag aussieht. Nicht immer spüren wir in unserem Alltag diesen Liebesraum. Wir sind oft in ganz anderen Räumen gefangen. In den unguten Umständen, in Krankheit, in Schuld, in Verstrickung. Wir sind gefangen durch Umstände oder durch Menschen, die uns in die Enge treiben, durch unsere eigenen Gedanken, durch unsere Ängste und vieles mehr. Tritt ein in den Liebesraum Gottes, so gerne würden wir das tun und vermögen es doch nicht. Christus ist in jedem Raum unserer Seele gegenwärtig, in den hellen und in den dunklen. Christus ist in jeder Sekunde unseres Lebens gegenwärtig, in dem Empfinden von Weite und in dem Gefühl von Enge. Jesus ist gegenwärtig, wo wir in der Klemme sitzen, uns vorgeführt fühlen oder entsetzt sind über eigene Abgründe. Jesus ist gegenwärtig, wenn wir seine Liebe spüren von ganzem Herzen, wenn wir beten. Gott ist immer gegenwärtig. Sie haben auf Ihrem Platz beim Mittagessen diese Karte. Räume heißt sie, ist von Bruder Benedikt. Und wenn Sie das anschauen, diesen Raum, dieses Bild, dann sehen Sie vermutlich zunächst mal helle und dunkle Tore. Aber wenn Sie länger hinschauen, werden Sie vielleicht sehen, dass auch in den dunklen Räumen, in den dunklen Toren das Licht durchscheint. Da schimmert was durch, was beim ersten Blick vielleicht nicht sichtbar ist. Aber da kann man es ahnen. Diese Karte möge Sie daran erinnern, Gott ist gegenwärtig, auch dann, wenn ich es vielleicht nicht spüre. Können Sie immer mal so gucken, wo bin ich gerade? Bin ich mal in so einem helleren Bereich oder im dunkleren Bereich oder in einem Zwischenraum? Sie können nicht aus der Gegenwart Gottes herausfallen. Wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, da können Sie gar nichts dran ändern. Er ist es einfach. Gott ist gegenwärtig. Gott will im Finstern wohnen und hat es doch erhellt. Und wie Jesus dieser namenlosen Frau im Evangelium völlig unerwartet in größter Bedrängnis einen Raum des Lichts und des Lebens schafft, so wünsche ich Ihnen das als Erfahrung für Ihren Alltag. Dass auch da, wo Sie es am allerwenigsten vermuten, wo es Ihnen ganz eng wird, Sie durchatmen, sich erinnern, mein Atem, die Verbindung mit Gott, er ist gegenwärtig. Die vielen Türschwellen, über die wir Tag für Tag gehen, ich trete ein. Die Dusche, die wir genießen, ich werde gereinigt. Ich wünsche Ihnen, dass in hellen und dunklen Zeiten Sie immer mehr die Erfahrung der Gegenwart Gottes spüren. Und dass gerade dann, wenn Sie sich bedrängt fühlen, vielleicht irgendwann mal mit David sprechen können. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Amen.